Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Markus Hilgert. Er ist Generalsekretär und Vorstand der Kulturstiftung der Länder. Schönen guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Markus Hilgert hat gerade ein Strategiepapier geschrieben, und zwar für das Deutschland in Europa-Projekt des von der Mercator-Stiftung geförderten Global Ideas Center. Sie stellen da, Herr Hilgert, dem Kulturbetrieb in deutschen Landen ein ziemlich verheerendes Zeugnis aus. Ich zitiere mal: Wir haben in der Kultur die Relevanz und die transformative Kraft der Digitalisierung bisher in unverantwortlicher Weise verschlafen. Wer ist wir? Kulturmanager, Kulturpolitik, Kulturschaffende? Wer hat da geschlafen?
Ich denke, das trifft auf die meisten Menschen zu, die für den Kulturbereich Verantwortung tragen, sei es in den Institutionen, aber eben auch auf der politischen Ebene. Das geht auch gar nicht darum, jemanden an die Wand zu stellen sozusagen oder mit dem Finger auf Versäumtes zu zeigen, sondern es geht vielmehr darum, deutlich zu machen, gerade auch in der Pandemiesituation, in der wir uns ja immer noch befinden, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir die Relevanz der Kultur, die Relevanz der Kulturinstitutionen auch angesichts der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Nachhaltigkeit, Ethik, wie wir die gewährleisten.
Sie wollen niemanden an die Wand stellen, sagen Sie, aber Sie teilen schon heftig aus. Ich zitiere nochmal: Die Akteure könnten zu Totengräbern unserer Kulturlandschaft werden. Ehrlich gesagt, für mich klingt das so ein bisschen wie das Einrennen weit offener Türen. Es ist doch einfach nicht so, dass da wirklich geschlafen worden ist, sondern dieser Digitalisierungsschub, den Sie fordern, der hat doch längst begonnen.
Der hat begonnen. Aber
schon vor der Pandemie.
Schon vor der Pandemie, natürlich. Aber er ist nicht da, wo er sein sollte nach 30 Jahren digitaler Technologie. Wir fangen ja wirklich nicht erst an, sondern gut funktionierende Computer, mit denen man zum Beispiel in Wissenschaft und Kultur arbeiten kann, gibt es seit etwa 30 Jahren. Dass man Forschungsbestände zum Beispiel digital verfügbar machen muss, weiß man seit Anfang der 1990er Jahre. Das wird beispielsweise in den Vereinigten Staaten auch getan. Und dass man darüber nachdenkt, wie man kulturelle Inhalte so aufbereitet, dass sie eben auch in digitalen Debattenräumen rezipiert werden können, ist auch keine neue Anforderung. Also natürlich haben wir damit begonnen, aber wir sind längst nicht so weit, wie wir sein sollten, weil sich ja gerade eben auch zeigt, dass in den digitalen Debattenräumen Debatten geführt werden, die wenig mit Demokratie zu tun haben, die wenig mit Aufklärung zu tun haben und die vor allen Dingen ganz wenig mit den Inhalten der Kulturinstitutionen zu tun haben.
Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal ein bisschen mich umgeschaut und ja, zugegeben, im Ausland, Stichwort die Smithsonians in USA oder auch das Getty Research Institute, die Uffizien in Florenz. Also es gibt im Ausland Beispiele dafür, dass man weiter ist an dem Punkt. Aber auch in Deutschland, mit Verlaub, passiert seit geraumer Zeit einiges. Also beispielsweise gibt es seit 2012 ein Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung. Da können Gelder beantragt werden, um eben Bestände zu digitalisieren. Es gibt Museum 4.0, vom Bund gefördertes Projekt, wo eben auch die staatlichen Museen Berlin Digitales erproben können.
Es ist richtig, dass es Leuchtturmprojekte gibt. Sie haben Museum 4.0 angesprochen, da bin ich selbst mal involviert gewesen. Das ist ein ganz enorm wichtiges Projekt, inzwischen auch schon knapp 5 Jahre alt. Entscheidend ist ja, dass man mit den Anliegen, die in großen Institutionen oder größeren Institutionen punktuell umgesetzt werden, dass man mit diesen Anliegen eben auch in die Fläche geht. Das heißt, dass man die mittelgroßen, die kleinen Einrichtungen erreicht, von denen es Tausende in Deutschland gibt und die vielfach keine digitale Präsenz haben, also die nicht mehr über eine Webseite verfügen. Wir reden eben nicht über die großen Institutionen, denen es leicht fällt, Kompetenzen und Kapazitäten aufzubauen und zu finanzieren, sondern wir reden über die große Anzahl auch an gemeinnützigen Vereinen, an Fördervereinen, die im Kulturbereich aktiv sind, die ja beispielsweise in der Pandemie auf einmal schmerzlich festgestellt haben, dass sie eben nicht digital präsent waren. Und um die geht's, weil es geht um den Erhalt der Vielfalt. Es geht nicht darum, einzelne Institutionen noch besser werden zu lassen, sondern es muss ja darum gehen, in der Fläche, auch in den ländlichen Räumen, diese Präsenz zu erhalten.
Und wo soll's hingehen? Also haben wir mal so einen Leuchtturm, das Jüdische Museum Frankfurt, die seit 2016 sehr stark an der Digitalisierung auch ihre Angebote, nicht nur der Bestände, arbeiten, die Social Media mit einbeziehen, die einen eigenen YouTube-Kanal haben, die bei Google Arts und Culture eine Reihe von digitalen Ausstellungen haben. Also das ganze Spielfeld beackern. Dahin soll es gehen für alle immer?
Nein, nicht für alle immer, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Institutionen sich im Rahmen einer Strategiebildung und auch im Rahmen ihrer Organisationsentwicklung darüber Gedanken machen, mit wem will ich denn auf welche Art und Weise kommunizieren. Sie haben ja jetzt wirklich sozusagen auch die Bandbreite der verschiedenen Möglichkeiten genannt, also Social Media einerseits, Arts and Culture andererseits, möglicherweise digitale Führungen. Das Entscheidende ist ja, das Medium intelligent und anlassbezogen zu nutzen und auch auf die Institution zugeschnitten zu benutzen. Es macht keinen Sinn, wenn ein Kunstverein, der von 2 ehrenamtlichen Menschen geleitet wird, auf 10 verschiedenen Kanälen digital kommuniziert. Ich überzeichne das jetzt. Aber dass dieser Kunstverein doch vielleicht für diejenigen Menschen, die er primär erreichen will, dasjenige Medium findet und bespielt, dass diese Menschen auch erreicht, das halte ich für sinnvoll. Das heißt, es geht um einen an der Zielsetzung, am Leitbild der Institution ausgerichteten Prozess, der versucht umzusetzen, dass das Digitale ja kein Fremdkörper mehr ist, dass es kein Add-on ist, sondern dass wir ja längst in einer postdigitalen Welt leben, wo Digitales und Analoges eng miteinander verwachsen sind.
Sie beklagen, dass es eigentlich bis Corona, Stichwort viel eben, schon so eine Art Festklammern am Status quo gab. Corona war also aus Ihrer Sicht so eine Art Katalysator. Vielleicht nicht der Grund für das, was jetzt passiert, aber der Anlass, die Digitalisierung voranzutreiben. Glauben Sie, dass das nachhaltig ist? Oder wird man, wenn diese verflixte Pandemie irgendwann vorbei ist, zurückkehren zum Status davor?
Letzteres kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt also kein Zurück sozusagen.
Es gibt kein Zurück. Wir sind ja in der Tat noch mittendrin in der Pandemie. Was man aber in den letzten Monaten schon beobachtet hat, ist, dass einige Kulturinstitutionen wieder recht gut zurückgefunden haben zu den BesucherInnenzahlen, die sie auch vor der Pandemie hatten. Und die Mehrheit der Institutionen hat aber tatsächlich feststellen müssen, dass ein Großteil der BesucherInnen, die vorher gekommen sind, physisch analog nicht mehr kommen. Und insofern glaube ich jetzt auch mit Blick auf Mobilität in der Zukunft, Mobilität hat einen Pandemie-Gesichtspunkt, aber sie hat auch einen Klimagesichtspunkt, dass wir tatsächlich etwas Wichtiges gelernt haben, dass wir nämlich, wenn wir möchten, dass Kulturinstitutionen relevant bleiben, also wenn sie einen Platz in der Gesellschaft bei den Menschen haben, dass sie dann auch nochmal neu darüber nachdenken müssen, wie sie ihre Inhalte mit welchen Medien so kommunizieren, dass sie eben auch die Menschen erreichen, die aus welchen Gründen auch immer in Zukunft nicht mehr kommen können oder kommen werden.
Würden Sie also sagen, das Modell Museum, wie wir es bisher kannten, hat ausgedient und in der digitalen Moderne, in der die Museen ankommen müssen, gibt es keine abgeschlossenen, einmaligen Orte mehr, die man dann aufsuchen muss, sondern es wird zunehmend wichtig, was die Museen über das, was sie vor Ort tun, hinaus anbieten können, ins Netz stellen, online, an Frau und Mann bringen.
Letzteres. Und Letzteres schließt nicht aus, was Sie zuerst gesagt haben, dass nämlich das Museum als besonderer, aufgeladener, performativ inszenierter Raum.
Aber wenn keiner mehr hingeht und Sie sich alle die Werke, die Objekte online anschauen?
Ja, aber das ist ja nicht so. Also es wird ja sozusagen immer dieses Entweder-Oder aufgemacht. Wir haben ja auch nicht aufgehört, in Konzerte zu gehen, nur weil es Schallplatten gibt seit einigen Jahrzehnten, sondern unser Verhalten, unsere Rezeption hat sich verändert. Ich glaube wirklich, dass der entscheidende Denkfehler der ist, zu sagen, es gibt Entweder-Oder. Oder das Digitale ersetzt das Analoge. Nein, natürlich nicht. Es ist eine andere Wahrnehmungsdimension, die auch andere Vermittlungsdimensionen eröffnet. Sie können natürlich digital sehr viel mehr Inhalt auch kuratiert zu einem Kunstwerk beispielsweise oder zu einem kulturgeschichtlichen Objekt hinzugeben als physisch in einem Raum. Das heißt, sie haben auch ganz andere Möglichkeiten, Personen oder Zielgruppen spezifisch zu vermitteln. Das heißt aber nicht, dass die Museen als besondere physische Orte für die Begegnung mit dem Original aufhören zu existieren oder aufhören, ihre Funktion zu übernehmen. Aber ich glaube schon, dass wir gerade auch angesichts der Frage, wie wir klimagerecht und klimaneutral Kultur produzieren, darüber nachdenken müssen, ob es nicht Alternativen zu den Blockbuster-Ausstellungen gibt, bei denen Kunstwerke aus 3 Kontinenten eingeflogen werden mit Kuratorinnen und Kuratoren, wo dann sehr viele Leute, das ist schön, 1 Million Leute sich auf den Weg machen und mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Flugzeug hinfahren, nur um diese Ausstellung zu sehen. Ist das noch das Modell? Und da glaube ich, nein, das ist nicht mehr das einzige Modell. Wir müssen daneben auch andere Formate erdenken, die diesen Anforderungen an Klimagerechtigkeit, an eine eingeschränkte Mobilität, etwa in einer Pandemie, diesen Gegebenheiten Rechnung
tragen. Also die berühmten hybriden Modelle. Sie gehen ja in dem erwähnten Strategiepapier so weit, dass Sie sagen, es ist nicht nur unzeitgemäß und unökologisch, sondern latent elitär und undemokratisch, dass man Menschen auffordert, sich an den Ort von kulturellen Ereignissen zu begeben. Ist analoge Kultur, sind die Museen, wie wir sie kennen, tendenziell elitär?
Man muss ja zunächst einmal zur Kenntnis nehmen, dass etwa 50% der Menschen in unserer Gesellschaft keine Kulturinstitutionen aufsuchen. Das gilt nicht nur für die Museen, das gilt für die Theater, das gilt auch für die Opern.
Aber 50% tun das und es ist ja nicht 50% Elite.
Wir können dann nochmal darüber sprechen, wer tatsächlich in die Oper geht, wer sich diese Tickets leisten kann. Und lassen Sie uns nicht vergessen, dass das Gros der Kulturinstitutionen in Deutschland aus Steuergeldern finanziert wird. Das heißt, es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, jetzt bei diesen Zahlen zu verharren, sondern es geht darum zu überlegen, was ist eigentlich die Ambition einer Kultureinrichtung? Wen will sie denn erreichen? Ist sie zufrieden damit, dass sie eben nur einen bestimmten Prozentsatz der städtischen Bevölkerung erreicht? Und ich glaube, nein, das kann nicht sein. Denn wenn wirklich alle dazu beitragen, dass eine solche Institution existieren kann, dann sollte doch zumindest auch der Anspruch bestehen, möglichst viele von diesen Menschen für das zu interessieren, was in einer solchen Institution geschieht. Das kann ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Also wir sprechen inzwischen häufig davon, dass Kulturinstitutionen zu dritten Orten werden, also zu Orten, an denen man sich begegnet, die gesellschaftlich relevant sind, jenseits des Zuhause und jenseits des Arbeitsplatzes. Das halte ich zum Beispiel für ein schönes Modell, weil es darauf hinauslaufen kann, dass Barrieren abgebaut werden. Aber solange ich gerade bei jüngeren Menschen, aber nicht nur bei jüngeren Menschen höre, ich habe doch gar nichts im Museum verloren, ich habe doch nichts in der Oper verloren, frage ich mich, ob das noch richtig und gut ist.
Und die gucken sich das dann digital an, die Bilder oder den Mitschnitt, Livestream oder wie auch immer einer Oper? Also wenn schon das magische Moment, Kunst live und in Farbe in dem Moment zu erleben, mit anderen gemeinsam zu teilen, nicht lockt, dann lockt das zweidimensionale, digitale?
Nicht so, wie Sie es jetzt formulieren, auch das ist ja wieder schwarz-weiß, entweder oder, sondern ich glaube, dass man natürlich in den digitalen Medien auch die digitale Ansprache so gestalten muss, dass er dann eben auch attraktiv ist. Also natürlich wird man nicht mit einem dreistündigen Mitschnitt einer Oper jemanden für die Oper begeistern können, notwendigerweise, der bislang seinen Weg auch nicht in die Oper gefunden hat. Aber mit einem witzigen Clip, der 60 Sekunden dauert, wo in kurzen, knappen Worten der Plot der Oper vielleicht auch mit zeitgenössischer Sprache vermittelt wird, wo es gute Bilder gibt, die emotional ansprechen. Da gibt es doch vielleicht die Möglichkeit zu sagen, ach, das ist interessant. Das sind Themen, mit denen ich mich auch beschäftige.
Das passiert ja aber auch schon. Wiederum eine offene Tür. Man erlebt es im Kino. Es gibt ja auch Oper im Kino mittlerweile. Es gibt diese Trailer, diese kurzen Hinweise da drauf. Es ist ja alles in der Mache.
Es ist in der Mache, aber wiederum, es gibt es nicht in der Breite. Wir brauchen doch an den Bibliotheken, an den Archiven, an der Breite der Museen, der Kunstvereine, der soziokulturellen Zentren die Kompetenzen und auch die Kapazitäten, sowas zu tun. Wenn Sie, wie ich zum Beispiel, ausgebildet sind als Wissenschaftler, wissen Sie ja nicht, wie Sie ein solches Video produzieren. Da muss man sich mit Ton auskennen, da muss man sich mit Licht auskennen. All diese Dinge, die den Profis in diesem Bereich selbstverständlich sind, die aber für Menschen, die zum Beispiel das Kuratieren gelernt haben oder das wissenschaftliche Arbeiten gelernt haben oder auch das Kommunizieren in traditionellen Medien nicht selbstverständlich ist. Und letztlich geht es ja darum, den gesamten Kulturbereich digital so zu transformieren, dass auch die agilen, digital gestützten Methoden stärker einbezogen werden, weil es am Ende des Tages ja darum gehen muss, in der Breite unserer Kulturlandschaft diese Inhalte dann eben auch in digitalen Räumen präsent zu machen.
Und Sie befürchten nicht, dass dann der Kampf um die Aufmerksamkeit, also es gibt ja auch den schönen Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie, so hart geführt wird, dass wenn der Weg über das Digitale gesucht wird von Kultur, dass das dann Einfluss nimmt auf Inhalte, also dass das Einfluss nimmt auf das Kuratieren von Ausstellungen, dass das Einfluss nimmt auf den Spielplan von Theatern und es dann nur noch darum geht, wie kriegen wir die Klicks und dass das zu einer Art von Verflachung, vielleicht will man das ja auch, aber dass es dazu führt.
Die Gefahr ist da, wie bei jedem Medium gibt es auch hier natürlich viele Gefahren und viele Fallstricke. Den Kampf um die Aufmerksamkeit gibt es aber schon jetzt. Und die Frage ist ja, wollen wir als Kulturinstitution, die wie kein anderer Bereich Inhalte in Hülle und Fülle hat, und zwar Inhalte, die aus der Gegenwart zurückreichen bis zu den Anfängen der Menschheit, wollen wir wirklich das Kommunizieren von Kultur, das Produzieren von kulturellen Formaten den großen kommerziellen Plattformen überlassen? Oder wollen wir das nicht lieber selbst tun, indem wir mit unseren Inhalten arbeiten und diese Inhalte eben so aufbereiten, dass sie gut vermittelt werden können? Die Gefahr der Verflachung, die Gefahr der Anpassung, die Gefahr der Kommerzialisierung ist da.
Popularisierung auch.
Der Popularisierung.
Ist ja nichts Schlechtes per se, aber es ist schwierig, wenn alles nur noch in diese Richtung geht.
Völlig d'accord, aber das ist nicht das Problem digitaler Technologien, sondern das ist ein Problem, was wir generell erleben, überall dort, wo kommerziell gedacht wird oder gedacht werden muss.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Markus Hilgert, Generalsekretär und Vorstand der Kulturstiftung der Länder. Wir diskutieren, ob und wie sich Kultur, nicht zuletzt auch die Museen, mit und durch die Digitalisierung neu erfinden können und vielleicht auch müssen. Es fiel schon ein paar Mal das Stichwort, man will ein breiteres, man muss ein breiteres Publikum ansprechen. Das besonders scheue Reh, wenn es um das Publikum geht, sind die jüngeren Leute. Schreiben Sie auch in Ihrem Strategiepapier, dass die besonders schwer in die traditionellen Kultureinrichtungen zu bekommen sind. Aber auch da gibt es natürlich mittlerweile Gegenbeispiele. Im Humboldt-Forum gibt es eine Ausstellung des Humboldt-Labors. Die ist sehr vielschichtig. Spielt mit allen möglichen Medien. Und das Interessante war, an diesem Mittwochabend, als ich da war, waren zu 95% junge Leute unter 30.
Ja, das Humboldt-Forum ist ein ganz besonderer Ort, der ganz unterschiedliche Menschen im Moment anzieht, weil er eben auch neu als Kulturinstitution im Herzen Berlins entstanden ist. Weil
na gut, aber die waren in dieser Ausstellung, ne? Die mussten sich vorher anmelden dafür, die mussten sich gezielt entscheiden, dahin zu gehen. Und das waren junge Leute.
Nochmal, wir reden nicht über die Einzelfälle, sondern wir reden sozusagen über die 50%, die nach vielen Untersuchungen keine Berührung mit Kulturinstitutionen haben. Und wir reden vor allen Dingen nochmal über die Breite der Institutionen in unserem Land, also auch in den ländlichen Räumen, wo Mobilität eine Herausforderung ist, wo auch schnelles Internet nach wie vor eine Herausforderung ist. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie wir auch diese Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, in Berlin ins Humboldt-Forum zu gehen, wie wir die für Kultur und Kulturinstitutionen interessieren, beziehungsweise andersherum gesagt, wie wir die Barrieren abbauen können. Wo inzwischen klar ist, es sind nicht die Barrieren des Eintrittspreises primär. Es sind auch nicht unbedingt Mobilitätsbarrieren, obwohl die in ländlichen Räumen eine große Rolle spielen können. Es sind Barrieren, die dadurch entstehen, dass ich persönlich nicht glaube, dass mir das auf der anderen Seite in der Kulturinstitution etwas zu sagen hat. Da gibt es viele Beispiele an Vermittlungsprojekten in Kulturinstitutionen, wie man Menschen, die bislang keinen Zugang hatten, begeistern kann. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wie machen wir unseren Kulturbereich diverser? Also wie sorgen wir dafür, dass die gesellschaftliche Diversität, die wir haben, nicht nur in den Großstädten, dass die in den Sammlungen, in den Opernhäusern, in den Theatern wird das vielfach schon gemacht, sehr viel stärker auch abgebildet wird, sodass sich eben dann auch die Menschen in unserem Land mit Migrations- oder Fluchtgeschichte angesprochen fühlen. Auch da ist natürlich das digitale Medium viel flexibler, weil ich die ganze Bandbreite der Vielstimmigkeit, der Multiperspektivität darin gut auffächern kann.
Also im Grunde kritisieren Sie, dass zu viele Museen in Deutschland noch Museen von Museen sind, dass sie dieses Image des Verstaubten, des Unmodernen nicht abgelegt haben. Und wie das gehen kann, sieht man an vielen Beispielen im Ausland, in Belgien beispielsweise, das Flandern-Museum über den Ersten Weltkrieg, die das machen, das neue Afrika-Museum, was mit den ganzen Spielarten, die vorhanden sind, umgeht. Sie wünschen sich, wenn ich Sie richtig verstehe, dass alle Museen auf die jeweils spezielle, auf sie zugeschnittene Art und Weise, aber in der Moderne ankommen und aufhören, verstaubt zu sein.
Ganz genau. Wir müssen gerade die Kleinen und die Kleinsten. Ich rede bei den 6000 Museen, die es in Deutschland in etwa gibt, und da reden wir nur über die Museen, nicht über die Kunstvereine, nicht über die soziokulturellen Zentren. Da haben wir es ja häufig zu tun mit Institutionen, die ehrenamtlich geführt sind, von 2 bis 3 Menschen. Und dass man denen auf die Sprünge hilft, in Anführungszeichen, aber auch den mittelgroßen Einrichtungen, das halte ich für wichtig, das halte ich auch für eine politische Aufgabe. Es ist keine Kritik an den Institutionen. Es ist nicht die Aussage, ihr seid verstaubt, sondern die Aussage ist, wir müssen dafür sorgen, dass auch diese Einrichtungen, dass dieses Engagement der Menschen, die sich für die Kultur einsetzen, eben auch digital präsent ist.
Aber Sie würden nicht so weit gehen, dass sich bestimmte Kultureinrichtungen, Museen, eigentlich überlebt haben als Ort?
Nein, absolut nicht.
Also nicht nur digital, sondern auch digital.
Auch digital. Es sind 2 unterschiedliche Rezeptionsräume. Das sich in ein Museum begeben, den Mantel ausziehen, einschließen, in einen Raum gehen, das ist eine so großartige physische Erfahrung, dass man die nicht ersetzen kann. Vielleicht immersiv in einer 3D-Simulation und trotzdem ist es was anderes, ob ich das zu Hause im Wohnzimmer mache oder ob ich mich tatsächlich auf den Weg beispielsweise auf die Berliner Museumsinsel mache.
Apropos 3D, vielleicht ist das die nächste Revolution. Wenn ich mir Ausstellungsobjekte, wenn ich mir ein Theaterstück, wenn ich mir eine Lesung als Livestream angucke, dann habe ich da einen zweidimensionalen Bildschirm, vor dem ich im Zweifel alleine hocke. Die ganze Magie, die da entstehen sollte, geht an mir verloren. In dem Moment, wo ich 3D habe, betrete ich die Kunstwerke, betrete ich die Bühne, stelle mich neben die Sopranistin, bin also mittendrin.
Genau. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, der Perspektivwechsel, den das Digitale ermöglicht. Sie können, wenn es gut gemacht ist, und solche Formate gibt es längst, hier beispielsweise im Konzerthaus in Berlin, im Deutschen Museum in München, Sie können Orte betreten digital, die Sie bislang nicht betreten konnten. Sie können in eine Dampfmaschine hineingehen. Sie können aber auch mitten auf der Bühne dem Ballett zuschauen oder mitten im Orchester sitzen. Das sind Perspektivwechsel, die digitale Technologie ermöglicht, die so physisch nicht möglich sind. Das ist aber eben nur ein Bereich. Insgesamt ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das Digitale uns Rezeptionsmöglichkeiten eröffnet, auch Vermittlungsmöglichkeiten eröffnet, Möglichkeiten der Transparenz eröffnet, die wir sonst nicht hätten, die wir dringend brauchen, auch wenn es zum Beispiel um Fragen des ethischen Umgangs mit Museumsbeständen geht. Wir haben, wie Sie wissen, zu Recht, Gott sei Dank, inzwischen eine intensive Debatte über Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Da gibt es die große Frage, ja, was gibt's denn überhaupt? Das ist überhaupt nur digital transparent zu machen. Und auch da zeigt sich, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist, um an diesen Punkt der Transparenz und Rechenschaftsfähigkeit zu kommen.
Weil ja auch immer nur Bruchteile der Bestände gezeigt werden. Aber da stellt sich dann natürlich in dem Zusammenhang auch die Frage der Professionalität. Also wenn ich einfach eine Minicam auf eine Bühne halte und dann meine, das ist schon Livestreaming, dann gewinne ich mein Publikum auch nicht. Also muss dann auch in dem Zusammenhang eine große Professionalisierungsoffensive gestartet werden.
Ganz korrekt, beziehungsweise eine Organisationsentwicklung in den Einrichtungen, die dafür sorgt, dass diese Kompetenzen auch in den Einrichtungen vorhanden sind. Wir haben jetzt gemeinsam als Folge der Pandemie mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturstiftung der Länder und BKM, großes Programm aufgelegt, um genau das zu erreichen. Kulturgemeinschaften, wo wir über die Produktion digitaler Inhalte versuchen, die Kompetenzen in den Einrichtungen zu stärken und auch die Strategiebildung im Bereich der digitalen Kommunikation zu stärken. Denn was natürlich nicht passieren darf, ist, dass das alles von außen eingekauft wird und dass das Wissen nach dem Abschluss des Projekts die Einrichtung wieder verlässt. Nein, wir brauchen in der Tat in den Einrichtungen Menschen, die das können, die das wollen und die ähnlich wie es ja in der Wirtschaft auch gewesen ist oder noch ist in den letzten Jahren, darüber nachdenken, wie der Umgang mit digitalen Technologien, die Organisation, die Kommunikation, wenn Sie so wollen, die Wertschöpfung und auch das Miteinander in der Institution verändert.
Apropos Einkauf, wir müssen noch über Geld reden in diesem Zusammenhang. Vieles in der Kultur digital anzubieten, heißt ja nicht, dass man es umsonst anbieten kann. Nicht alle Einrichtungen sind aus Steuermitteln finanziert. Denken Sie auch an völlig neue Geschäftsmodelle, also wie es zum Beispiel die Uffizien Museum, berühmtes Museum unter deutscher Leitung im Übrigen in Florenz macht, dass sie sagen, wir verkaufen Reproduktionen von Kunstobjekten, 2D, 3D, die wir zertifizieren über eine Blockchain-Technologie. Wir behaupten nicht, dass es die Originale sind, aber wir können auf diese Art und Weise Geld verdienen.
Natürlich. Natürlich, digitale Geschäftsmodelle sind auch in der Kultur, glaube ich, etwas, worüber man nachdenken muss. Es ist gut, dass in Deutschland die Kultur so breit und so umfassend öffentlich finanziert ist, weil das gewährt ihnen Freiräume. Und gleichzeitig bedeutet das ja nicht, dass man darüber nachdenkt, wie man die Freiräume vielleicht noch dadurch erweitern kann, dass man selbst auch Geld verdient mit Angeboten, die aber konkurrenzfähig sein müssen. Und da bin ich völlig bei Ihnen. Der mit einem Handy gedrehte Mitschnitt einer Theateraufführung ist wahrscheinlich nicht so attraktiv, dass Nutzerinnen und Nutzer dafür gerne Geld bezahlen. Das ist auch tatsächlich in Deutschland bislang die Beobachtung, dass die digitalen Angebote eher kostenfrei wahrgenommen werden als gegen Bezahlung, weil man natürlich dann im Raum der Videoangebote konkurriert mit den großen kommerziellen Plattformen, die das extrem professionell machen. Man wird aber auch darauf gefasst sein müssen, dass die analogen Angebote sich verändern müssen, wenn es wirklich so ist, dass wir Publika verlieren durch die Pandemie und durch den stärkeren Einsatz von digitalen Medien. Wie können analoge Angebote so attraktiv gemacht werden, dass man dann gerne auch bereit ist, 80, 90 Euro für den Opernbesuch zu bezahlen? Das ist aber als Herausforderung erstmal nichts Negatives, sondern könnte ja gleichzeitig auch der Ansporn sein, für Kultureinrichtungen nochmal neu über ihre Rolle in der Gesellschaft nachzudenken.
Das heißt, die Oper als solche genügt dann halt nicht mehr. Dann muss ich noch eine Begegnung mit dem Hauptdarsteller oder der Hauptdarstellerin verkaufen im Paket oder einen Empfang anschließend. Oder was meinen Sie, was für einen Mehrwert kann ich schaffen, des analogen Angebots, damit die Leute bereit sind, die 80, 90 Euro
zu zahlen? Ich glaube, es geht in die Richtung, die Sie gerade genannt haben. Also man wird Zusatzangebote schaffen müssen. Wir beobachten das ja im Einzelhandel. Wo ist es noch interessant hinzugehen? Das sind die besonderen Orte, wo man Beratung bekommt, wo man vielleicht aber auch ein besonderes persönliches Erlebnis geboten bekommt.
Ist aber dann auch wieder elitär, weil das nur für einige wenige sein kann, ein solches Angebot, oder?
Nicht, wenn es öffentlich finanziert ist und wenn es so breit aufgestellt ist, dass man dann wirklich auch größere Zahlen von Menschen.
Aber dann ist es nichts Besonderes mehr, wo die Leute auch sagen, dafür greife ich auch tief ins Portemonnaie.
Doch, es ist was Besonderes, wenn es zugeschnitten sozusagen auf unterschiedliche Gruppen ist und eben nicht immer dasselbe ist, also nicht immer die Hauptdarstellerin, sondern vielleicht auch die Möglichkeit der Koproduktion oder der Co-Kreation. Also es gibt sicher Menschen, die finden das vielleicht gar nicht so toll, mit der Hauptdarstellerin Sekt zu trinken, sondern die möchten vielleicht lieber selbst mitgestalten, die möchten anhand des Plots einer Oper selber inszenieren. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die selbst sehr kreativ ist, auch in Formaten wie TikTok. Co-Kreation ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Und auch da ist ja das digitale Medium der Ermöglichungsfaktor. Ich habe längst nicht all diese Antworten, aber ich glaube, ja, man muss überlegen, wie sowohl das Digitale professioneller wird, um attraktiv zu sein, auch kommerziell erfolgreich zu sein. Und gleichzeitig wird man darüber nachdenken müssen, wie man das Analoge verändert, damit überhaupt noch das Wohnzimmer verlassen wird und man sich an einen bestimmten Ort begibt.
Zum Schluss noch eine ganz kurze Frage in Richtung Kulturpolitik. Wir haben die Ampelverhandlungen im Moment. Es wird eine Dreierkoalition mit einiger Wahrscheinlichkeit künftig regieren. Was erwarten Sie von der Kulturpolitik?
Die Themen, über die wir gerade gesprochen haben hier, aber auch die sonst im Moment eine große Rolle spielen, auch das Klima beispielsweise, die Frage, wie Künstlerinnen und Künstler sozial abgesichert werden können, die Themen sind gesetzt. Ich glaube, die großen Herausforderungen jenseits der Frage, wer macht es dann am Ende, die große Herausforderung ist nach wie vor der Ausgleich zwischen der Bundeskultur und der Länderkultur. Wir haben eine Kulturhoheit in Deutschland. Alle 16 Länder haben eine Kulturministerin, einen Kulturminister oder einen Kultursenator. Das ist ganz entscheidend, dass man da zu einem weiterhin guten Miteinander kommt. Und gleichzeitig ist natürlich schon auch für mich die Frage, wie stellt sich die Kulturpolitik in Deutschland international dar? Also wie kann sozusagen das, was im Innern geschieht, in dieser wahnsinnigen Bandbreite gut finanziert, wie kann das eben auch einen Beitrag zur internationalen Diskussion leisten? Dass zum Beispiel Themen wie Digitalisierung dann auch auf europäischer Ebene diskutiert werden und vielleicht auch finanziert werden. Die Fragen sind gesetzt und die Herausforderungen letztlich auch.
Markus Hilgert, Generalsekretär und Vorstand der Kulturstiftung der Länder. Vielen Dank, dass Sie mit uns Tacheles geredet haben.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.